Herzlich willkommen zu Power and Pace. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Power & Pace Podcast, vom Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Der Podcast wird euch wie immer präsentiert von Zwift, der App, mit der Indoor-Training wirklich Spaß macht. Ihr könnt da mit strukturierte Workouts fahren, Gruppenfahrten, so wie wir immer mittwochs mit Power & Pace oder natürlich auch den FTP-Test, den ihr jetzt wahrscheinlich alle hinter euch habt. Ja, probiert das Ganze mal aus. Die erste Woche ist auf jeden Fall kostenlos. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr da Spaß haben werdet.
Ich habe gestern...
Moin erstmal zusammen.
Moin,
Entschuldigung.
Björn.
Björn ist hier. Liebe Grüße an alle da draußen. Ich freue mich,
dass ihr jetzt hier, überrascht seid.
Ja, dass wir hier den Podcast aufnehmen. Entschuldigung, ich bin jetzt einfach so reingeplatzt in die Ansage, aber ich habe gestern Zwift-gebrandete Handschuhe gewonnen, weil ich habe Level 14 erreicht.
Stark.
Wollte ich nur mal sagen.
Die virtuellen Handschuhe.
Die virtuellen Handschuhe. Ja. Habe ich nicht angenommen. Mach ich nicht.
Warum? Du magst Orange nicht.
Ohne jetzt der Brand Zwift zu nahe treten zu wollen, aber Orange ist einfach nicht meine Farbe. Das ist, und ich fahre immer ohne Handschuhe.
Ich auch auf jeden Fall, dafür mit langen Socken. Und das Gute bei Zwift ist aber ja, dass ihr euren Avatar nach eurem Geschmack gestalten könnt.
Absolut richtig.
Das heißt, ihr müsst auch kein orangenes Trikot tragen, sondern könnt euch da auch Trikots verdienen, was ich immer ganz cool finde und was mich auch tatsächlich anspornt, bei dem einen oder anderen Event überhaupt mitzufahren.
Gibt es schon Zwift-Knietlinge?
Nee.
Was soll dieser angewiderte Unterton gerade?
Weil, also die Diskussion hatte ich schon mit Nils, alles was mit Dreiviertelhosen oder so zu tun hat, gehört echt verboten.
Ja, okay, Nils ist natürlich auch der Kandidat für kurze Hose bis 5 Grad und dann lang wahrscheinlich, also bei 5 Grad.
Ja, nee, er trägt ja Dreiviertel.
Ja, aber das ist doch gut. Also Knielinge ist doch...
Nee.
Okay, ja, das führt zu weit.
Also an der Stelle auch Grüße an Zwift, bitte bring keine Knielinge ins Sortiment.
Mich würde man absolut damit abholen und ich würde sie definitiv dann auch tragen wollen. Ich würde vielleicht sogar in Kauf nehmen, dass ich sie in Orange nehme.
Okay, gut. Wie ihr seht und hört, daran scheiden sich die Geister. Wir fangen aber jetzt mal mit dem Podcast an, würde ich sagen.
Dafür sind wir eigentlich hier, absolut.
Top. Wir unterhalten uns heute darüber, wie man eine Saison aufbaut. Wir befinden uns jetzt gerade quasi am Anfang schon der Saison, obwohl das Jahr noch nicht vorbei ist. Aber die Übergänge sind ja fließend im Triathlon. Und ja, also das Training ist eigentlich schon in vollen Zügen. Wie schon gesagt, der FTP-Test liegt hinter uns und das ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo man sich sicher sein kann, dass es jetzt wirklich ernst wird.
Und ich würde sagen, es liegen auch soweit alle Karten auf dem Tisch, also im Sinne von, wir haben ja jetzt schon die Situation, wo man für die ganz, 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 ganz großen Rennen seine Anmeldung auf jeden Fall schon gemacht haben muss. Also wir kennen das jedes Jahr, wenn, weiß ich nicht, die Anmeldung öffnet für die Challenge in Rot, dann dauert das wenige Sekunden, also man muss da irgendwie drauf vorbereitet sein. Ich glaube, die Anmeldung ist auch schon vorbei, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und dann gibt es ja immer noch so eine Nikolaus-Aktion, wo es, glaube ich, nochmal ein paar hundert Tickets gibt. Und das heißt ja auch eigentlich, dass wenn man sich fürs nächste Jahr, sagen wir mal, ein etwas größeres Rennen vorgenommen hat, egal ob es jetzt der Ironman in Frankfurt ist oder der Ironman in Hamburg oder die Challenge in Rot oder die Mitteldistanz in Heilbronn oder, dann weiß man das ja schon. Man hat sich mit dem Gedanken ja auf jeden Fall schon auseinandergesetzt. Das heißt, selbst der vermeintlich, ich will nicht sagen späteste Bestandteil, aber so selbst der Ausblick für die nächsten 6 bis 9 Monate ungefähr, der steht fest. Und das meine ich mit, die Karten liegen auf dem Tisch. Also jetzt geht es ja dann immer so ein bisschen darum, das ganze Ding zusammenzustecken. Du hast es gerade schon gesagt, wir hatten einen Trainingsstart, wir sind wieder reingekommen, Wir haben auch schon erste Wochen ambitionierter trainiert. Wir sind jetzt gerade akut, befinden sich die Power and Pacer ja in so einer Art Erkenntnisgewinnphase. Also FTP-Test musste gefahren werden, Lauftest muss noch gelaufen werden, Schwimmtest muss gemacht werden, Klopf auf Holz, dass die Schwimmbäder entsprechend offen bleiben und so weiter. Und vielleicht ist man schon in der Planung für Weihnachten. Da werden wir ein passendes Feiertags-Special rausbringen, welches irgendwie dann abwägt, hat man da mehr Zeit zwischen den Feiertagen zu trainieren, ja oder nein. Wir haben eine Trainingslagerfrage. Wir haben eine Frage vielleicht nach irgendwelchen sportlichen Schwerpunkten. Setzt man irgendwo einen Laufschwerpunkt, einen Radschwerpunkt, einen Schwimmschwerpunkt, was auch immer. Wenn man weiß, wo der Hauptwettkampf liegt, kann man sich auch Gedanken machen über jegliche Formen von Vorbereitungswettkämpfen. Und dafür sind wir eigentlich heute hier, das so ein bisschen zu diskutieren und einfach, ja, nicht das, sage ich mal, nur standardisiert runterzuschreiben, sondern das ist, finde ich, immer so ein Thema, wo es sich total anbietet, mal einen Podcast so aufzunehmen, weil da ja immer so gewisse Abwägungen und so weiter hinzukommen. Und das versuchen wir heute mal.
Genau, also den Hauptwettkampf, der sollte auf jeden Fall schon dick im Kalender markiert sein. Also euer persönliches Highlight, wo ihr in Topform auf jeden Fall am Start sein wollt. Urlaubsplanung muss ja jetzt auch schon vielleicht angegangen werden beim einen oder anderen, dass man sich eben überlegen kann, wann ergibt ein Trainingslager überhaupt Sinn, wann kann ich mir Urlaub nehmen und so weiter.
Und auch, will ich das überhaupt?
Ja, ne? Genau.
Also auch mit der Frage, und ich sag mal, das ist ja jetzt eigentlich auch so brandaktuell, ich würde schon glauben, dass wir da viele mit abholen, wenn wir sagen, dass so eine Trainingslager-Urlaubsplanung beim Arbeitgeber gerade gar nicht so einfach zu machen ist, weil man ja aufgrund der aktuellen Lage auch nicht weiß, ob wir ganz gesichert im Januar, Februar reisen können zum Beispiel, ja. Und wenn ja, wohin. Aber ich glaube, auch da gibt es gute Alternativen für. Hast du völlig recht, also da bin ich auch dabei. Da denke ich, sollten wir auf jeden Fall auch drüber sprechen.
Ja, so, wie gehen wir jetzt vor? Würdest du sagen, dass man ausgehend vom Hauptwettkampf das Ganze rückwärts macht in 4 bis 6 Wochen Schritten oder wie auch immer?
Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Rückwärtsrechnen, wenn ich habe gerade, musst du selber nochmal überlegen, weil das natürlich auch immer so ein bisschen eine individuelle Frage ist. Also ich sag mal, ich gebe mal ein akutes Beispiel, wo ich das jetzt schon sehr häufig gesagt habe, ist bei allen Profiathleten, die am 7.5. bei den Ironman-Weltmeisterschaften in St. George am Start stehen, weil sich das Jahr da mehr oder weniger von selber aufstellt. Ne? Da weiß man, okay, 7.5. ist das Rennen. Das heißt, wenn man sich da auch noch ein Stück weit akklimatisieren will, die Temperaturen sind schon ein bisschen höher als im mitteleuropäischen Raum, dann muss man so, naja, ich sag mal, roundabout 2 Wochen vorher ganz grob irgendwie da sein. Wenn man dann noch einen Vorbereitungswettkampf machen will, dann muss man sich überlegen, wo man das im März, April machen kann. Das ist in Europa, ja, kann man das an maximal einer Hand abzählen, wo das irgendwie Sinn machen könnte. Ja. Vorab in die USA zu reisen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Will man wirklich so lange von zu Hause weg sein und sowas? Das ist ja auch so ein bisschen eine Frage des persönlichen Befindens. Wenn man jetzt sich vorgenommen hätte, zum Beispiel, ich glaube, der 70.3 in Texas liegt irgendwie Anfang April, der fällt mir spontan ein, als ein potenzieller Wettkampf, den ich mal irgendwann auf der Liste hatte. Aber dann reist man halt auch schon 5, 6 Wochen vor der Ironman WM in die USA, ist also wirklich lange von zu Hause weg. Und das ist ja dann auch immer so eine Abwägungsfrage. Ne? Also kann man das von zu Hause aus, in Anführungsstrichen, kommt man irgendwo sinnvoll unter? Kann man das auch bezahlen? Also hat man eine Möglichkeit, irgendwo günstiger unterzukommen? Und so weiter und so fort. Also da würde ich sagen, mache ich das im Moment recht häufig so, da rückwärts zu rechnen. Aber zugegeben, und das finde ich beim Hobby- oder Amateursportler eigentlich ein bisschen schöner, der Start des Trainings, der stand ja auch in irgendeiner Form fest. Also da geht man ja, rechnet man ja nicht rückwärts im Sinne von, ich weiß, 7.5. ist Saisonhöhepunkt und jetzt rechne ich, sage ich einfach mal, was weiß ich, 16 Wochen zurück oder 20 Wochen zurück oder 24 Wochen zurück und da geht's los, sondern da geht man ja auch hin und da haben wir schon sehr häufig auch hier drüber gesprochen, wenn es so darum geht, wie lange so eine Offseason sein soll, wann endet eigentlich die Saison, ist ja meistens auch, so wie jetzt im Jahr 2021, nicht relativ einfach vorgegeben mit dem zweiten Samstag im Oktober, wo man normalerweise sagen könnte, da findet Hawaii statt, danach kommt man zurück, kuriert Jetlag aus, fliegt in Urlaub, gönnt sich mal ein bisschen Zeit abseits des beruflichen Trainings und steigt vielleicht nach, weiß ich nicht, 4 Wochen wieder ein, ungefähr, um irgendwas zu sagen. Und dann würde es ja Ende November losgehen und so steckt sich der Rahmen eigentlich ab. Also man weiß, wie weit ist es bis St. George Und dann geht man aber nicht hin und würde dann sagen, okay, ich kürze jetzt die Offseason um 2 Wochen, weil ich weiß, St. George liegt irgendwie früh im Jahr. Sondern man würde dann eher hingehen und sagen, okay, ich gönne mir eine Offseason. Also nehmen wir jetzt das Beispiel, das letzte Rennen, bei dem ich gewesen bin, war der Ironman of Mallorca. Der war am 20.10., glaube ich, oder 1, weiß ich nicht mehr genau. Also schon eher dritte Woche im Oktober und nicht zweite. So, und danach ist dann erstmal eine Pause angesagt. Und man würde dann jetzt nicht hingehen und die Pause irgendwie kürzer machen, weil man weiß, dass es schon am 7.5. wieder vollständig losgeht. Liegt aber auch daran, muss man immer sagen, und deswegen gibt es da einen großen Unterschied meines Erachtens, weil sich so ein Profisportler für gewöhnlich schneller anpasst als ein Age-Grouper.
Ja.
Und man halt einfach auch weniger Zeit braucht, um sich bis zu einem gewissen Höhepunkt vorzubereiten. So. Und deswegen, wenn wir das jetzt mal transponieren auf den Age-Grouper, einfach mal schauen, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Dann haben wir Power & Pacer gehabt, die Anfang Oktober gestartet sind. Wir haben Power & Pacer gehabt, die Anfang November gestartet sind, weil es auch da welche gab, die Power & Pace Lauftrophy gelaufen sind, die vielleicht noch beim Ironman auf Mallorca waren, die beim 70.3 auf Mallorca waren oder. Und es hat auch noch sowas gegeben wie die Quereinsteiger im November. Da haben wir extra einen Quereinsteigerplan für gebaut, dass man, wenn man erst im Dezember startet, also jetzt passend ja mit dieser aktuellen Woche, dass man da entsprechend vorbereitet ist und vielleicht sogar auch den FTP-Test mitmachen kann, auch wenn das schon sehr eng ist vom zeitlichen Ablauf. Also so 2 Wochen Training vor einem FTP-Test, würde ich sagen, ist das absolute Minimum. So, und jetzt haben wir eigentlich die Situation, wo wir vielleicht noch sagen können, wenn wir jetzt noch einen Quereinsteiger im Dezember haben, dazu gegeben habe ich mich schon ein bisschen schwer mitgetan, diesen Quereinstieg, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, überhaupt zu ermöglichen, weil da wird es dann wirklich jetzt langsam so, dass die Schere weit auseinander geht. Und würde man, und das ist ja so ein bisschen die Bürde des Community-Coachings, würde man beim Ironman auf Lanzarote starten wollen, der Mitte Mai ist, aber erst so Mitte, Ende Dezember so richtig mit dem Training starten, dann haben wir schon so eine Phase, wo ich sagen würde, da muss man wirklich schon ein alter Hase im Ironman-Geschäft sein, wenn man das gut hinbekommen will und das vor allen Dingen jetzt gesundheitlich verletzungsfrei und sowas halt machen will. Also das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, naja, wenn wir so an gewisse Laufumfänge denken und so weiter und so fort und auch, dass der Körper einen gewissen Anpassungszeitraum braucht, dann fände ich diese maximal 5-6 Monate, die wir dann da haben, schon ganz schön eng. So, und
für eine Langdistanz.
Für eine Langdistanz, genau. Ja. Also das ist natürlich die Einschränkung, ne? Für eine Langdistanz, ganz klar. Und jetzt haben wir in Lanzarote haben wir auch noch eine aus Versehen ausgesucht. Also weil sie jetzt, ich habe an die jetzt gedacht, ich wollte jetzt nicht Südafrika nehmen, weil das, da würde ich jetzt mal schätzen, dass das unter den Power and Pacern weniger häufig vorkommt, als vielleicht Lanzarote zu machen. Aber da haben wir uns gleichzeitig, ehrlich gesagt, so ziemlich die schwerste Langdistanz rausgesucht, die es im Triathlon-Zirkus so gibt, ne? Also das ist ja, ich persönlich finde da den Unterschied zu einem Rennen in der zweiten Oktoberwoche in Kailua Kona nicht sonderlich groß. Also wenn man jetzt dieses Jahr das Lanzarote-Rennen sich angeschaut hat und alleine sieht, wie lange so Kandidaten wie Christian Hogenhauk oder Boris Stein für den Radkurs brauchen, dann kann man ungefähr abschätzen, wie anstrengend und doll der ist. Und da finde ich persönlich, gibt's kaum Unterschiede zu Hawaii dann. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde es so aufbauen, wie es fundiert, sowohl physiologisch als auch, ich sage jetzt mal ganz blöd, aber biomechanisch, strukturell in irgendeiner Form Sinn macht, so dass man guten Gewissens sagen kann, okay, das ist ein würdiger Zeitraum, um mit einem guten Misch aus Adaptation, die wir auf der einen Seite wollen, aber dann auch bestmöglich natürlich ein geringes Risiko, was so das Thema Belastungsmanagement und so weiter angeht. Sowohl jetzt, jeder kennt das mit irgendwie, oder was heißt jeder kennt das, aber haben wir alles schon mal gehört mit den TSSs dieser Welt oder den, weiß was ich was, Belastungsscores. Das ist alles schön und alles nett, weil es messbar ist, aber weniger messbar ist, was gerade so unsere Sehnen, Bänder, passiven Strukturen und so, wie die gerade mit der Belastung klarkommen. Also das kann ich natürlich in irgendeiner Form fühlen, logisch. Aber inwieweit die sich jetzt anpassen und irgendwann vorbereitet sind, vielleicht für 60 Kilometer Laufumfang in der Woche, das können wir jetzt nicht errechnen, ne? Das klappt nicht. Und deswegen wäre ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Also es muss so sein vom Zeitraum her, dass es auf jeden Fall, wie gesagt, eine gute Mischung aus Anpassung und Risikomanagement ist, und dann hängt das natürlich immer ganz klar ab, deswegen auch die vermeintlich schwammige Antwort, was das für das einzelne Individuum bedeutet und was das für ein Rennen ist. Also Lanzarote ist jetzt so ziemlich das härteste Rennen. Wenn jetzt ein Rookie sagen würde, ich habe noch nie einen Triathlon gemacht, aber ich möchte Lanzarote machen und starte mit dem Quereinsteigerplan im Dezember, würde ich sagen, mach es gerne, aber Lanzarote dann bitte 23 oder 24, aber nicht 22. Ja. Ne? Also das ist so eine Sache, da würde ich auch ganz doll den Finger heben und sehr gerne deutlich sagen wollen, dass das kein realistisches und gesundes Ziel ist und dass man, wenn man da gerade neu ist in diesem ganzen Triathlon-Game, sich bitte nicht eine Langdistanz und schon gar kein, also gar kein extrem schweres jetzt, blöd, da nochmal eine Unterscheidung zu treffen, ne? Weil jeder Einzelne ist da extrem schwer. Aber da wäre ich sehr vorsichtig, wenn ich das im ersten Jahr machen würde. Da würde ich mir in jedem Fall einiges an Zeit gönnen, weil der Körper nicht unbedingt dafür gemacht ist, um innerhalb von wenigen Monaten auf ein Pensum von 20, 25 Stunden Training in der Woche umzuschalten oder sowas.
Also jede Saisonplanung beginnt ja quasi mit der realistischen Zielsetzung, die du gerade angesprochen hast, dann mit einer Off-Season, wobei das die Schnittstelle zwischen Saisonende und dann wieder Anfang ist. Beides haben wir jetzt hinter uns. Dann gibt es eben noch diverse Bestandteile, die wir dann irgendwie unterbringen müssen in den verbleibenden Trainingsmonaten. Und man will und sollte ja sicherlich auch nicht in der zweiten Trainingswoche ins Trainingslager fliegen oder eins zu Hause absolvieren. Genau, die Bestandsaufnahme, gehen wir mal davon aus, die haben wir jetzt hinter uns mit dem FTP-Test, mit dem Lauftest und mit dem Schwimmtest innerhalb der nächsten zwei Wochen dann noch. Würdest du dann eine Schwerpunktsetzung angehen, sprich mit verschiedenen Trainingsblöcken arbeiten?
Ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Und das war im ersten oder zweiten Satz die Frage nach der realistischen Zielsetzung, die es zum einen ganz klar für das Rennen als solches gibt. Also ich kann mir selber überlegen, bin ich schon in der Lage, im nächsten Jahr einen Ironman zu machen, ja oder nein? Starte ich vielleicht mit einer Mitteldistanz? Mache ich da eine von oder vielleicht sogar drei? Will ich überhaupt erstmal meinen ersten Triathlon finishen? Das ist klar. Ich glaube, da haben wir gerade so ein bisschen den Punkt schon abgehakt. Was ich da aber auch ganz wichtig finde, und das schließt dann gleich daran an, ist, dass man zum Beispiel auch am Ende bei der Kategorienauswahl der Power and Pacer hingeht und sich da ein realistisches Saisonziel in Form von Trainingspensum setzt. Mhm. Also wir kennen das alle, wenn man dann, weiß ich nicht, okay, jetzt haben wir dieses Jahr kein Kona gehabt, aber wenn wir dann am zweiten Oktoberwochenende bis tief in die Nacht irgendein sehr fesselndes Rennen gucken, dann ist nächsten Morgen, also abseits vielleicht von dem leichten Schlafmangel, aber die Motivation ist natürlich bei Level 100 und am liebsten sofort alles mitnehmen, was irgendwie geht und trainieren, weiß Gott wofür, irgendwelche Ironmans anmelden etc. pp. Alles schön und gut und ne, die Motivation in allen Ehren, das finde ich auch ganz super. Aber irgendwann folgen halt auch diese, toi toi toi, wir haben sie jetzt hoffentlich hinter uns, diese kalten Novemberwochen mit ausschließlich Scheißwetter und auch der Phase, wo wir jetzt halt eben nicht sagen können, naja, November, Dezember, da gönnen wir uns mal irgendwie schon mal das erste kleine Trainingslager und sammeln mal ein paar Kilometer schön auf Mallorca bei 15 Grad und Sonne und so weiter. Und das ist ja nicht, aber auch durch diese Phase müssen wir durch und vor allen Dingen das bewahren, was bei dieser ganzen Trainingsgestaltung über das Jahr hinweg das Wichtigste ist. Und das ist das Thema Kontinuität. Mhm. Und kein Schwerpunkt, kein Trainingslager, kein was auch immer was dieser Welt wird diese Kontinuität ersetzen können. Und das Wichtige bei dieser Frage nach der, ich sag jetzt mal, Zielsetzung fürs Training ist immer das, was du vorgeschaltet hast, gesagt eben, das Realistische dabei. Weil wir haben nichts davon, wenn wir uns vornehmen, so hier, ich will einen Ironman machen, dafür brauchst 15 Stunden Training die Woche, die mache ich jetzt. Und in der dritten Woche, wenn der Alltag eingesetzt hat, und der Haufen Wäsche vielleicht doch dann endlich mal gewaschen werden muss, den ich die letzten drei Wochen einfach habe liegen lassen oder irgendwas anders im Alltag anfällt, was ich einfach vernachlässigt habe in den ersten zwei Wochen im Falle meiner Übermotivation, dann stelle ich vielleicht fest, puh, 15 Stunden ist dann doch ganz schön viel. Und ich persönlich finde immer, weniger ist mehr, wenn dann aber die Qualität stimmt. Mhm. Und Qualität heißt jetzt nicht, dass, weiß ich nicht, jedes Training zwangsläufig mit einem Powermeter gemacht werden muss oder da niemals irgendwelche Junk-Miles gefahren werden dürfen oder, sondern Qualität heißt ja auch einfach, wie sieht mein gesetzter Trainingsplan aus, was ist mein Ziel, was ich in den einzelnen Wochen schaffen will, sagen wir jetzt mal, ich habe nehme statt den Qualifier-Plan den Finisher-Plan, um mal irgendwas jetzt auch anhand der Kategorien zu erklären. Habe also im Moment vielleicht noch so ein Pensum von, weiß ich nicht, sage jetzt mal 7 bis 8 Stunden die Woche, die ich trainiere. Wenn ich dann aber jede Woche hingehen kann und sagen kann, jo, Haken dran, alles grün, alles geschafft, dann ist das, finde ich persönlich, um ein Vielfaches wichtiger, als hinter einem Trainingsplan hinterherzulaufen, bei dem ich eigentlich nur darauf warte, dass irgendwann der Moment kommt, wo es knallt und wo ich dann sagen muss, boah, ich muss jetzt 3 Tage rausnehmen, weil ich bin zu müde. Oder ich muss 3 Tage rausnehmen, weil ich im Alltag alles vernachlässigt habe, was ich jetzt nachholen muss. Oder ich werde krank, weil ich feststelle, ey, mein Körper ist gar nicht irgendwie in der Lage, vielleicht gerade schon mal 15 bis irgendwas Stunden die Woche zu trainieren. Und deswegen ist diese realistische Zielsetzung im Training eine ganz, ganz wichtige. Und da steht das Wort Kontinuität ganz klar oben drüber. Und das muss ich sicherstellen können. Weil, egal welchen Block oder welches Trainingslager oder ob es jetzt zu Hause ist oder auf den Kanaren oder ganz egal, was auch immer ich dann noch einbaue, ich mache das ja immer, um zu dem eigentlichen Training zu Hause irgendeinen Mehrwert zu generieren. Ja. Also ich will das ja immer irgendwie machen, um den Reiz, den ich normalerweise auf meinem kontinuierlichen Level habe, nochmal ein Stückchen zu erhöhen. So.
Wenn aber ich das, auch nicht ins Unermessliche.
Auch nicht ins Unermessliche, ganz klar. Auch immer mit entsprechender Vorbereitung. Du hast es gerade passend gesagt. Ne? Man fährt da nicht nach 2 Wochen ins Trainingslager, sondern dieser Mehrwert ist ja erst dann da, wenn ich schon mit einer geeigneten Form diesen Mehrwert gerade erzeugen will. Also wenn ich nach 2 Wochen Training, ich sage jetzt mal, ich übertreibe jetzt, aber Quereinsteigerplan Dezember, ich komme gerade so 2 Wochen rein, habe mir dann aber vorgenommen, dass ich ab 2.1. 14 Tage Lanzarote mache, ja, die Insel wird man verfluchen, spätestens am 3. Trainingstag, wegen Wind und Hügeln und nach 2 Stunden fühlt sich eh alles scheiße an auf dem Rad und man ist überhaupt nicht in der Lage, irgendwie dieses Trainingspensum jetzt so zu gestalten, dass es eben diesen Mehrwert auslösen könnte. Wäre also besser gewesen, vielleicht mal noch 4 Wochen zu Hause zu bleiben, an der Basis zu arbeiten, ein bisschen, um den Begriff mal zu bedienen, aber ein bisschen die Grundlagen zu stärken, was nicht heißt, dass man im Grundlagenbereich fährt, aber an der Basis zu arbeiten, sage ich mal, um dann ins Trainingslager zu fliegen. So, und dieser Mehrwert macht immer nur dann Sinn, wenn ich erstens den mit einer gut vorbereiteten Form angehe und zweitens danach in jedem Fall wieder dafür sorgen kann, dass ich zurück in dieses kontinuierliche Muster falle und diese Kontinuität wieder habe. Weil ich habe nichts von einem Mehrwert, wenn ich danach mein Trainingspensum irgendwie deutlich weiter runterschraube als in den Wochen, bevor ich diesen Mehrwert erzeugt habe. Weil dann ist verpufft der Mehrwert. Dann war er einmal da und dann geht er auch wieder weg. Ne? Und
sprich, ich trainiere im Trainingslager mal ganz übertrieben 35 Stunden oder 40 Stunden in einer Woche von 2 und bin dann aber einfach völlig ausgebrannt und schieße mich komplett ab und bin dann erstmal krank und kann nur noch im Bett liegen.
Das wäre der Worst Case, ne? Genau. Also schieße mich so ab, dass ich mich dann im Flugzeug im Klimatisierten erkälte, dann komme ich zurück, dann bin ich erstmal, habe ich 8 Tage irgendwie Erkältung und dann fange ich langsam wieder an. Und bevor ich dann wieder auf meinem Kontinuitätslevel bin, um das jetzt mal irgendwie so zu definieren, gehen irgendwie 2, 3 Wochen rum, ja, dann war das Trainingslager für die Katz. Also muss man, also mindestens mal, und jetzt sind wir wieder beim Thema, physiologische Anpassung war für die Katz und Risikomanagement habe ich natürlich komplett verhauen. Ja. Also
mehr als Sommerbräune hat man dann nicht mitgenommen.
Richtig, genau. So. Also, wenn ich Glück habe, noch ein paar Tenlines mit irgendwie und habe mir hier und da den einen oder anderen Übergang geschaffen am Oberschenkel, wo ich sehe, wo ich braun geworden bin und wo nicht. Aber ja, das war's. Ne? Also das, und das ist, sage ich mal, jetzt irgendwie was, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind. Vollkommen egal, mit welcher Zielsetzung man am Ende auch in so ein Trainingslager geht, auch das kann man sich ja überlegen. Also mache ich das jetzt wirklich ausschließlich aus absoluten Performancegründen und möchte im Sinne der Anpassung das wirklich Maximale aus diesem Trainingslager rausholen oder mache ich das auch ein bisschen wegen Geselligkeit, weil ich mal Sonne sehen will, weil das für einen Vitamin-D-Haushalt auch super ist und weil ich einfach mit ein paar Freunden Spaß haben will, was ja auch super ist, ist ja ein toller Grund, ins Trainingslager zu fahren. Aber irgendwie will man auch immer ein kleines bisschen Anpassung dabei haben. Das kommt meistens sogar automatisch durch das Mehrtraining. Aber niemand will ja zurückfliegen und dann irgendwie krank an der Ecke liegen. Oder erstmal, weiß ich nicht, eine Woche durchschlaufen müssen, weil man sich da jetzt gerade irgendwie in den 10 Tagen komplett aus dem Leben geschossen hat. Das möchte ja eigentlich wirklich keiner. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Genau. Und dann ist das halt so eine Abwägungsgeschichte, ne? Absolut.
Jetzt waren wir schon beim Trainingslager. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, im Winter, da muss ich irgendwie immer klassisch an Stunden im Schwimmbad denkend, nicht, dass ich die absolvieren würde, aber so generell die Allgemeinheit.
Wir fühlen mit den anderen.
Ja, genau, ist ja. Der Winter prädestiniert, finde ich, um einen Schwimmschwerpunkt zu setzen. Einfach weil Wetter eh blöd und dann kann man ja auch gerne ins Hallenbad gehen, wo es mollig warm ist. Mhm. Würdest du das befürworten oder nur für eine bestimmte Personengruppe?
Ich sag mal so. Und dafür ist ja jetzt das Format gut, weil jetzt gibt es halt auch wieder so ein paar, jetzt können wir das wieder schwammig machen, jetzt gibt es auch so ein paar Abwägungen. Also machen wir mal unterschiedlichste Beispiele. Und wir fangen in der Weltspitze an. Mhm. Ja? Nur um mal wirklich die ganze Bandbreite einmal abzudecken. Wir machen jetzt von Weltspitze bis Rookie und alles, was dazwischen liegt. In der Weltspitze habe ich keine Möglichkeit, beim Schwimmen irgendwie Mut zur Lücke zu lassen, weil, um jetzt bleibe ich nochmal kurz eben bei dem St. George-Beispiel, am 7.5. wird es eine Schwimmgruppe vorne geben mit Christian Blumenfeld, Daniel Backegaard, Florian Angert, Jan Frodeno und so weiter und so fort. Mhm. Wenn ich ansatzweise da eine Geige spielen will, kann ich nicht im Dezember hingehen und sagen so, ah ja, ich guck mal, wie es läuft und ob das Schwimmbad auf hat oder nicht und so weiter und so fort. Und wenn ich im Trainingslager bin, ja, da mache ich einen Radschwerpunkt, da kann ich die Badehose zu Hause lassen. Mhm. Ich übertreibe, aber sinngemäß funktioniert die Argumentation nicht, weil wenn ich am 7.5. da schon die ersten anderthalb Minuten kassiert habe, dann kann es gut sein, dass das Rennen schon vermeintlich ohne mich stattfindet und ich meine Zielsetzung jetzt gerade gegebenenfalls nicht erreiche. So, wenn ich jetzt ein Rookie bin und vielleicht sogar gerade mit dem Schwimmen loslege, dann würde ich ganz klar sagen, ist der Winter natürlich ein absolut toller Zeitpunkt, um, vorausgesetzt nochmal, die Schwimmbäder haben offen, ich sage es jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, aber jeder weiß, dass ich das mit einkalkuliere, um das Schwimmen überhaupt erstmal richtig zu lernen. Weil ich bin ja genau in der Situation, dass man beim Schwimmen explizit sagen muss, wenn ich da schneller werden will, dann zählt zum einen klar alles, was irgendwie hier mit Physiologie zu tun hat und ich muss in der Lage sein können, die entsprechende Leistung, in Anführungsstrichen, aber auch das ist nochmal eine Leistung, im Wasser zu bringen. Aber ich brauche auch vor allen Dingen eine gewisse Bewegungsökonomie im Wasser, also Wasserlage. Mhm. So, und die stelle ich immer nur dann her, wenn das technisch mit der Disziplin wunderbar gut funktioniert. Das heißt, ich kann teilweise auch so viel an der Physiologie arbeiten, wie ich lustig bin. Wenn ich da wie ein nasser Sack im Wasser hänge, dann nützt mir das alles nur bedingt was, weil ich immer gegen diese, meine vermeintlich schlechte Technik oder Ökonomie oder Wasserlage oder was auch immer was ankämpfen muss. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, naja, ich will vielleicht wirklich nächstes Jahr mal einen Ironman machen und ich will nicht unbedingt 2 Stunden brauchen, um aus dem Wasser zu kommen, dann wird die Lösung vermutlich schon alleine in der Technik liegen und kontinuierlich im Schwimmtraining im weiteren Verlauf. Und naja, warum nicht am Anfang schon mal die Technik richtig einüben oder sich vielleicht sogar zeigen lassen im Vereinstraining von einem Schwimmcoach oder, bevor ich erst viele, viele Wochen irgendwie vermeintlich sogar die Technik mir falsch einschleife. So, deswegen würde ich
da. Das ist nur frustrierend.
Voll, kann absolut.
Kann ich so sagen.
Ja, natürlich, genau, ganz klar. Und ne, also das ist ja auch immer so ein bisschen diese Abwägungsgeschichte. Entweder lerne ich es richtig oder, also klappt jetzt vielleicht nicht für einen Ironman, aber ich bin ja auch ein großer Fan davon, gegebenenfalls sagen zu können, wenn ich jetzt nicht einen Ironman mache, sondern ich mache eine olympische Distanz, dann kann man genauso gut hingehen und sagen, hey, ich kann jetzt entweder schwimmen lernen im Winter oder ich lasse das mal 4 Monate sein. Und finde mich völlig zu Recht, und das meine ich wirklich unironisch, damit ab, dass ich einfach vor meinem ersten Triathlon, vor meiner ersten olympischen Distanz, vielleicht einfach 3 Monate gut damit zurechtkomme, dass ich Brustschwimmen sinnvoll lerne und schwimme dann Brust im Wettkampf. Also finde ich persönlich manchmal viel, viel sinniger, als den Winter über 2-mal die Woche schwimmen zu gehen, irgend so eine wie auch immer geartete Form von Kraulschwimmen in Anführungsstrichen da gerade zu machen und sich aber zu bewegen wie ein Klotz im Wasser. Dann für das lohnt nicht. Also entweder ich lern's okay gut und jetzt bitte nicht falsche Ansprüche, sondern so, dass man sagen würde, mit der Kraultechnik bin ich jetzt gerade ein gutes Stückchen flotter unterwegs, als wie wenn ich einfach 3 Monate ein bisschen Brust schwimme, weil ansonsten lohnt der Aufwand nicht. Mhm. Ne? So, und das ist halt so dieses Abwägungstum, je nachdem, wenn ich da gerade jetzt, sage ich mal, Neueinsteiger bin in der Sportart, will ich das richtig lernen, ja oder nein? Wenn ja, dann auf jeden Fall zeitig damit anfangen, weil das, ja, den Benefit aus der gelernten Technik nehme ich ja in jede weitere Schwimmeinheit mit, die ich dann im Zweifelsfall im weiteren Saisonverlauf mache. Das wäre also irgendeine Form von Schwerpunkt. Mhm. Genauso wie jeder Profisportler in St. George irgendeine Form von Schwimmschwerpunkt haben muss. Und wenn es nur ein normaler Schwerpunkt ist, wie ich auch einen Rad- und Laufschwerpunkt mache. Ne? Meistens unterscheidet sich das kaum, dann ist irgendwie keins davon mehr ein Schwerpunkt, ist klar. Aber irgendwie jedes für sich, wenn ich 6-mal die Woche ins Wasser gehe, ist das schon auch irgendwie ein Schwerpunkt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur so Daily Business. So, alles, was dazwischen liegt, finde ich, hängt immer ganz klar davon ab, wie viel zum einen Potenzial ich in meinem Wettkampf habe und wie meine bisherige Schwimmleistung, Schrägstrich, Wasserlage so letztendlich ausgestaltet ist. Lass uns Frank als Beispiel nehmen, als ehemaliger Leistungsschwimmer, der ja vermeintlich Wasser nur, der muss nur duschen gehen, dann kann der schon automatisch schneller schwimmen. Und bei dem reicht's vollkommen aus, sich irgendwie rund um Stunde, vielleicht ein bisschen länger, oder dann sorgt er sogar dafür, dass er in Südafrika nur die halbe Strecke schwimmen muss, auch das kriegt er hin. Nee, aber bei dem reicht's ja für eine wirklich gute Schwimmzeit, auch mit verhältnismäßig wenig Training. Also zumindest mal im Querschnittsvergleich, würde ich jetzt sagen, ne? Zu allen anderen Age-Groupern, die dann da so am Start stehen. So, wenn ich diese jugendlichen Erfahrungen nicht gesammelt habe im Leistungssport Schwimmen, sondern mir das alles mühsam erarbeiten musste und vielleicht auch erst mit Mitte 30 damit angefangen habe, dann kostet das mehr Input, das ist ganz klar. Und dann stellt sich wieder die Frage des Potenzials für das Rennen. Also überlegen wir uns einfach wieder, wie viel Einsatz muss ich bringen für welche Verbesserung. So, und wenn wir uns dann jetzt überlegen, wir sind ein, jetzt bleiben wir kurz beim Langdistanzschwimmer einmal, damit wir so die Oberkante quasi haben, also natürlich auch die Oberkante an Potenzial, was die absolute Zeit angeht, aber wenn ich bisher eine Stunde 15 schwimme auf 3,8 Kilometer, muss ich mir immer die Frage stellen, okay, wie viel Zeit kann ich gut machen? Und ich sage jetzt mal in einem Jahr, um jetzt mal pauschal zu bleiben, aber aus einer Stunde 15 eine Stunde 5 zu machen, ja, würde ich sagen, kann ich mir gut vorstellen, wird aber garantiert damit einhergehen, dass ich aus meinen bisherigen 2 Einheiten übers Jahr hinweg im Durchschnitt garantiert 3 machen muss. Dann bin ich mir sehr sicher. Absolut, jede Woche aufs Neue. So, das ist also eine Trainingspensumerhöhung von 50%. Klingt drastisch, wenn wir es jetzt absolut machen, müssen wir sagen, naja gut, ist eine Stunde die Woche. Wenn wir uns jetzt aber die Bruttozeit überlegen, so genau, ne, mit hinfahren, umziehen und so weiter, vielleicht sogar im Winter auch noch, je nachdem, wie ich dahin fahre, habe ich ein gewisses Infektrisiko, wenn ich danach, weiß ich nicht, das auf dem Weg zur Arbeit mache und dann mit dem Fahrrad zur Arbeit weiterfahre und dann sitze ich noch mit halbnassen Haaren auf der Arbeit, ich male jetzt kurz schwarz, ohne dass ich das madig reden will, aber muss ich mir auch die Frage stellen, will ich das? Und dann kann ich mir diese Frage vielleicht ja auch in Abwägung der anderen Disziplinen stellen. Wenn ich jetzt 10 Minuten beim Laufen rausholen will und ich mache jetzt ich setze jetzt mal den Stunde 15 Schwimmer mit einem 3 Stunden 45 Marathonläufer, also hinten drauf gelaufen, gleich, dann bin ich mir sehr sicher, dass ich diese 10 Minuten Zeit beim Marathon hinten drauf, die hole ich garantiert mit einer Stunde mehr Laufen in der Woche. Mhm. Also da kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das auf jeden Fall funktionieren wird.
Beim Radfahren
kann ich theoretisch hingehen und sagen, ich mache jetzt mal 3 Stunden ein Bikefitting und nicht 3 Stunden die Woche, sondern einmal 3 Stunden und kann diese 10 Minuten vielleicht einfach über eine verbesserte Aerodynamik wieder rausholen. Meistens sogar auch schon mit einem Bikefitting, dafür muss keiner einen Aerotest gemacht haben oder sich eine Scheibe gekauft haben oder sowas halt, ne? Da tun es meistens die Basics. So, und das ist halt so ein Abwägungsding, wo ich dann sagen würde, ich verstehe den Punkt, den du sagst, auf jeden Fall, dass Winter eine tolle Zeit ist für einen Schwimmschwerpunkt. Wenn ich das mache, weil ich in der Potenzialabwägung sage, jo, das ist was für mich, dann ist das gut, dann finde ich das vollkommen richtig, aber dann muss das Schwimmen auch im weiteren Jahresverlauf immer eine gewisse Priorität genießen oder zumindest mal die gleiche wie das Radfahren und das Laufen auch und darf nicht verkommen zu dieser Disziplin, wo man dann sagt so, ah ja, ich habe ja im Winter, habe ich ja 3 Wochen mal 4-mal die Woche geschwommen und an den Weihnachtstagen sogar 5-mal, um jetzt was ganz Extremes zu sagen, dann ist ja auch okay, wenn ich im März mal Wochen habe, wo ich nur einmal schwimmen gehe, weil das Wetter ist so schön, da gehe ich lieber Radfahren und Laufen. Taugt nicht, ne? Wird nicht funktionieren, macht gar keinen Sinn. Dann muss ich sicherstellen, dass ich im weiteren Verlauf meine 2-3 Schwimmeinheiten die Woche ganz gesichert habe. Ansonsten habe ich da nichts von.
Ja, wenn wir jetzt von den Power- und Pace-Kategorien ausgehen, meine ich, dass der Qualifier sowieso immer 3 Einheiten Schwimmen im Plan hat, weil der will sich, wie der Name schon sagt, qualifizieren im besten Fall. Ein Finisher hat nur 2 im Plan und so. Ja, also das deckt sich ja mit allem, was du gerade gesagt hast.
Weil, vollkommen richtig, weil natürlich der Qualifier in seiner Ambition halt auch schauen muss, der vergleicht das ja nicht nur interindividuell für sich, wie er sein Verbesserungspotenzial hat, sondern der muss zwangsläufig auch hingehen und sich überlegen, ist das, was er da liefert, im Vergleich zu anderen eine sinnvolle Zeit? Also wenn der jetzt hingeht und sagt, hey, ich würde mich gerne für Hawaii qualifizieren, aber ich schwimme eine Stunde 30,
ja,
dann muss der vielleicht auch viermal die Woche schwimmen gehen oder fünfmal die Woche oder vielleicht auch zweimal die Woche mit einem Schwimmcoach schwimmen gehen oder, weil man einfach sagen muss, okay, der will sich ja explizit mit anderen vergleichen und sich vielleicht sogar qualifizieren. Ist jetzt kein Muss, nur weil der Name so ist, ne? Aber das geht ja von der Ambition her schon so ein Stück weit in die Richtung. Aber dann muss ich dem auch Genüge tun und sagen, okay, dann muss ich dieses Defizit in Anführungsstrichen jetzt gerade auch kleiner machen und sagen, von der Stunde 30 muss ich irgendwie auf 1,10 kommen, weil ansonsten brauche ich nicht drüber nachdenken, wie das mit einer möglichen Quali aussehen könnte, weil diese 20 Minuten, selbst als herausragender Marathonläufer, werde ich die nicht aufholen, weil da reden wir nicht mehr von 3,45 oder 3,35, wie eben bei dem beschriebenen Beispiel, sondern da sind wir dann wahrscheinlich an einem Punkt, wo man sagen muss, in einer gewissen AK musst du da die 9 Stunden gegebenenfalls sogar knacken, ja, oder 9,15 brauchen oder was. Und dann kann ich nicht 20 Minuten beim Schwimmen liegen lassen. Das geht sie nicht aus.
Ja.
Deswegen haben die eine andere Verpflichtung aufgrund ihrer Ambition im Vergleich zum Finisher, der auch, ganz klar, da ist das Finishen ja nicht drauf angelegt, da irgendwie anzukommen. Also
ja,
da könnte man auch hingehen und sagen, naja, einmal die Woche und dann im Wettkampf Brustschwimmen, dann kannst du auch einen Ironman finishen, das ist nicht das Thema. Aber wir unterstellen jetzt auch dem Finisher mit roundabout seinen bis zu 12 Stunden Trainings, also bis zu 12 Stunden Training in der Woche, dass auch der ja mit der Ambition da reingeht, irgendwo zwischen, ich sag jetzt, 10 bis 14, 15 Stunden da anzukommen, um das wirklich jetzt ganz breit zu fächern. Und ich persönlich würde sagen, dass dann zweimal die Woche würde ich schon als verpflichtend ansehen, erhalt gerade vom Wassergefühl und so weiter, ne, so 3 Euro ins Phrasenschwein, aber einmal ist dann kein Mal in der Woche. Mhm. Wenn ich es aber zweimal mache und so ein bisschen verteile und am Ende ein kleines bisschen, ja, wie soll ich sagen, freundschaftlich mit dem Medium Wasser unterwegs bin und ein gewisses Wassergefühl habe, dann reicht es halt auch vollkommen aus. Und dann muss man auch nicht dreimal schwimmen, weil, hey, das ist dann wieder diese Potenzialabwägung.
Ja,
ne? Wenn ich dann
ja,
eine Stunde 15 brauche, eine Stunde 20, ja, ist doch super. Also
ja,
das, da steht doch einem erfolgreichen Finish nichts mehr im Wege. Zumindest
glaub,
nicht beim Schwimmen.
Ich glaube, das beruhigt viele, die gerade zuhören.
Ja, und das finde ich, also das darf man dann auch nicht, da braucht man nicht päpstlicher sein als der Papst. Ne? Dreimal schwimmen die Woche ist dann wieder dieses Prinzip, wo man sagen muss, naja, bevor ich das kontinuierlich machen würde, zum Beispiel, würde ich bei jemandem, der, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Björn, ich habe 12 Stunden Trainingszeit die Woche, vielleicht kriege ich im Sommer auch mal ein bisschen mehr hin, dann wäre das so eine Situation, wo ich sagen würde, hey, zweimal die Woche reicht mir, den Rest machen wir Radfahren, den machen wir Laufen. Da sorgen wir auch dafür, dass du gesund bleibst, Thema Kontinuität, Stabi-Training, Athletiktraining, Beweglichkeitstraining und so weiter, ganz wichtig. Und dann lieber auch im Schwimmen irgendwann ein bisschen spezifischer sein und vielleicht auch wirklich dafür sorgen, dass man ab, ja, vielleicht noch nicht ab März, aber so ab April langsam aber sicher mit dem Gedanken spielt, auf jeden Fall mal so eine Einheit ins Freiwasser zu verlegen oder vielleicht schon mal die ersten Einheiten auch im Becken mit dem Neo zu schwimmen, dass man sich halt spezifisch darauf vorbereitet, auf das, was dann kommen wird. Klammer auf, vorausgesetzt, das ist ein Neo-Rennen. So, wenn das natürlich ein Rennen ist, wo man 50-50 Chance hat, irgendwie Neo ja oder nein, ja, weiß ich nicht, ob ich es dann unbedingt machen würde. Aber ich will nicht in die blöde Situation kommen, dass ich im Wettkampf mir denke, so, oh, ich bin jetzt zweimal mit dem Neo geschwommen, das war halt echt selten und nach einem Kilometer tut mir die Schulter weh, weil ich auch noch gegen den Neo-Widerstand arbeiten muss. Das wäre nicht klug spezifisch gewesen dann.
Oder die Wasserlage ist auf einmal anders.
So, genau. Das wäre dann an der Stelle nicht clever gewesen. Da, glaube ich, kann man auch aus 2 Einheiten mehr rausholen, wenn man das am Ende sinnvoll spezifisch macht,
ja,
als dass man jetzt auf Däubel komm raus irgendwie die 3 braucht und dann aber die Spezifität vielleicht für Neoschwimmen, für Freiwasserschwimmen, für Orientierung im Freiwasser, je nachdem, was es auch für ein Gewässer ist. Das macht da auch einen Unterschied, ob ich das jetzt auf Lanzarote mache oder in der Binnenalster und so weiter.
Ja. Wo wir bei Schwerpunkten sind, kommen wir mal zur nächsten Disziplin, dem Radfahren. Da ist es meistens so, dass das Trainingslager, wenn man denn eins macht oder wo auch immer, dass das in der Regel dafür gedacht ist, um Radkilometer zu sammeln, weil das zu der Jahreszeit zu Hause vielleicht nicht so gut geht oder zumindest weniger angenehm. Wann sollte man ins Trainingslager fahren? Wie oft? Wer überhaupt? Viele Fragen.
Ja, völlig okay. Ich meine, das sind die Fragen, die man sich stellen muss und die sich möglicherweise jeder, der jetzt gerade noch nicht explizit gebucht hat oder auch schon die Fragen aus der Erfahrung heraus für sich aus den letzten Jahren beantwortet hat, die stellt man sich. Deswegen ist es völlig berechtigt. Und wo du natürlich völlig recht hast, ist der Punkt, dass wenn Trainingslager, dann klar hat man immer im Kopf, ich klammer jetzt hier jegliche Form von Schwimmcamp zum Erlernen der Technik und so weiter und so fort aus. Aber dann ist natürlich, denkt man als erstes auch an mehr Kilometer auf dem Rad, die man halt zwischen Oktober und Februar nicht zu Hause fährt, für gewöhnlich. Ja? Und die man, wie ich finde, auch nicht zu Hause fahren muss indoor, weil man sich da halt schon überlegt, dass man von den 14 Stunden Qualifier-Plan, ich meine, jeder Power and Pacer kennt das, dass bisher, jetzt lehne ich mich hoffentlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass bisher noch keine Einheit im Plan stand, die länger als zwei, vielleicht 2,5 Stunden, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber 3 Stunden standen garantiert noch nicht drauf, weil ich einfach finde, dass es motivational auf einer Rolle, das kann man mal machen, ja, das ist dann auch irgendwie interessant, hat auch was Martialisches und hin und wieder mal eine verrückte Aktion zu machen, finde ich auch gut. Aber jetzt jedes Wochenende hinzugehen und schon 3-4 Stunden auf der Rolle zu verbringen, puh, da will ich jetzt echt nicht, dass das für jeden irgendwie Alltag sein muss, weil ich einfach glaube, dass man da auch ganz schön doll mürbe von wird. Ja. Und deswegen sparen wir uns das.
Weil da muss der Film schon sehr gut sein.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, da muss man aber vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass man irgendwie eine Menge Flüssigkeit zuführt, weil man schwitzt wie Hulle und garantiert mehr, als man das irgendwie draußen tun würde, weil die Thermoregulation durchaus dürftig ist. Da muss die Sitzposition auch richtig cool sein, weil, ne, wenn, also Indoor-Fahren ist halt sehr ehrlich, was Sitzposition angeht. Wenn man irgendwo merkt, dass irgendwas einschläft oder dass irgendwas wehtut, dann am ehesten da. Und nicht, wenn man unbedingt draußen fährt und ein bisschen Abwechslung im Tretmuster und so weiter hat. So, sind wir also beim Radfahren fürs Trainingslager. Und wenn es dann um die Abwägung geht, klar, die Basics gelten, ne? Also halbwegs vorbereitet dahin zu fahren. Und halbwegs heißt nicht 2 Wochen, sondern lieber mal
2 Monate
4, 6, 3. 8 Wochen, so genau, sowas um den Dreh, ne? Absolut. Kontinuität danach sicherstellen. So, wenn wir dann bei der Frage sind, wann machen wir das, dann ist das mit dieser Kontinuität irgendwie so, finde ich persönlich, immer das Hauptthema. Weil grundsätzlich würde ich immer sagen, in Gedenken an die Anpassung, die stattfinden soll, der Mehrwert des Trainingslagers, würde ich persönlich immer sagen, die logische Konsequenz ist, je früher, desto besser. Mhm. Weil ich immer damit dann sicherstellen kann, dass alle Einheiten, die danach kommen, dann nehme ich den Mehrwert ja mit. Ja. Also ich schaffe den in dieser, wegen mir auch einen Woche, die ich, wo auch immer, auf Mallorca, sagen wir jetzt gerade, Radfahren gehe. Und jeden Effekt, den ich mir da erzeuge, nehme ich mit in jede weitere Trainingseinheit. Egal, ob die auf der Rolle stattfindet, auf dem Crosser, im Gelände, wo auch immer, draußen auf dem Rennrad. So, per se schon mal super. Wenn ich dann aber natürlich hingehe und nach dem Trainingslager irgendwie 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden die Woche auf dem Rad sitze, wird sich dieser Mehrwert auch ein Stück weit verkleinern. Also ich habe den Körper ja in irgendeiner Form gefordert. Mhm. Ich habe dem einen Reiz gegeben durch dieses Mehrtraining, was ich da gemacht habe. Und ich muss dann aber auch im weiteren Verlauf des Trainings versuchen, diesen einen, sagen wir mal, zumindest vergleichbaren Reiz immer mal wieder aufrecht zu erhalten, weil sonst das natürlich auch ein bisschen degenerativ abläuft. Mhm. Also ich mit weniger Reiz dann wieder dafür sorge, dass sich möglicherweise die Anpassung eben nicht mehr nach oben schraubt, sondern gleich bleibt oder vielleicht sogar wieder weniger wird. So, und deswegen persönlich würde ich mich immer hinterfragen, wann kann ich denn sicherstellen, dass ich nach diesem Trainingslager die Möglichkeit habe, vielleicht auch so von dem bekannten, sage ich mal, Oktober-November-Radtraining auf jeden Fall mindestens mal 1-2 Stufen draufzupacken, um das nach dem Trainingslager dann weiterzuführen. Also ganz banal, in Mitteleuropa würde ich das zum Beispiel immer doll mit dem Wetter in Verbindung setzen und sagen, naja, wenn ich jetzt 1.-2. Januarwoche ins Trainingslager fahre, ja, kann ich machen. Jetzt setzen wir da mal, nehmen wir mal den Finisher gerade als Beispiel, der trainiert um die 12 Stunden, der kann im Trainingslager dann also auch 20, 22, 24, 25 Stunden trainieren. Das Tolle beim Radfahren ist natürlich, weswegen es sich auch immer anbietet, da den Schwerpunkt im Trainingslager zu setzen, die Limitation nach oben hin, die verschwimmt ja so ein Stück weit. Beim Laufen würden wir sagen, naja, wenn ich bisher es gewohnt bin, meine 20, 30, 40 Kilometer zu laufen in der Woche, dann kann ich im Trainingslager nicht hingehen und 80 laufen. Das werden die Strukturen nicht schaffen.
Ja.
Also vielleicht eine Woche Aber ja, wir wissen nicht, wir wissen nicht, was das mit dem Risikomanagement macht. Und man muss auch ganz klar sagen, dieser Mehrwert, der dann da stattfinden würde, weiß ich nicht, ob das jemals dieses Risiko wert ist, was man dann eingehen würde. Kann man also so ein Stück weit ausklammern. Demnach stellt sich das Laufen in dem Trainingslager auch ein Stück weit von selber auf. Wenn das ansatzweise eine kontinuierliche Woche ist, Klammer auf, mit dem Mehraufwand drumherum, der einen ja auch fürs Laufen fordern wird, die Ermüdung wird größer sein, die Kohlenhydratspeicher sind bei weitem nicht immer voll und so weiter und so fort, dann passt das, dann reicht es aus an der Stelle. So, und dann kann ich den Radumfang, da habe ich nicht die Situation, dass ich irgendeine Form von Impact habe. Da habe ich nicht unbedingt die Situation, dass ich da jetzt gerade drüber nachdenken muss, ob ich meine passiven Strukturen gefährde. Klar, für die Knie, auch vielleicht für die Sprunggelenke, auch vielleicht fürs Hüftgelenk ist das sicherlich eine andere Belastung, wenn ich jetzt den Umfang verdoppel oder vielleicht sogar verzweieinhalbfache. Aber dadurch, dass man da immer noch, ich sage jetzt mal, gemütlicher im Sattel sitzt und nicht gerade das eigene Körpergewicht abbremsen muss wie beim Laufen, ist das auf jeden Fall weit weniger risikobehaftet. So, wenn ich das jetzt nach oben schraube, dann muss ich danach irgendwie sicherstellen können, dass ich den Reiz lasse. Deswegen, wenn ich das im Januar mache, ja, dann muss, ist man eigentlich auch so ein bisschen im Sinne der physiologischen Adaptation dafür verantwortlich, dass das Pensum jetzt nicht wieder auf das Dezember-Pensum zurückfällt, sondern man vielleicht aus 6 Stunden Training auf dem Rad dann vielleicht auch 8 machen muss und die vielleicht auch mit ein paar Intensitäten belegen muss. Vielleicht muss man auch 10 daraus machen oder. Also jetzt der Finisher vielleicht nicht unbedingt, aber so ansatzweise in die Richtung sollte es dann schon gehen. So, und deswegen würde ich persönlich sagen, warum nicht das Trainingslager so legen, dass ich so ein bisschen, sage ich mal, das Ende des Wintertrainings, so nenne ich das jetzt mal, also viel Indoor-Schwerpunkt, wenig Helligkeit, vermeintlich schlechteres Wetter, einstellige Temperaturen, alles, was so dazugehört. Jetzt kann jeder für sich überlegen, ob das in Hamburg genauso ist wie in Freiburg zum Beispiel. Und dass man da so diesen Übergang mitnimmt und dann vielleicht einfach sagt, okay, ich setze mein Trainingslager so auf Mitte, Ende Februar, Anfang, Mitte März, sowas um den Dreh, vielleicht Ende März, je nachdem, wann ich auch ins Training ambitionierter gestartet bin, je nach Leistungslevel, um dann, wenn ich zurückkomme, halt hinzugehen und sagen zu können, okay, hey, ich nehme jetzt einen Tag mehr am Wochenende auch gleichzeitig raus, wo ich auf jeden Fall draußen fahre, wo ich ein bisschen mehr Umfang fahren kann, wo ich auch mal 4 Stunden fahren kann. Muss ich vielleicht nicht an beiden Tagen machen, aber an einem Tag kriege ich das hin. Und dann habe ich meinen Mehrumfang dabei, den ich mir dann irgendwie zunutze machen kann, um den Reiz aufrechtzuerhalten.
Ja, die Wochenenden, wo Samstag und Sonntag beschissenes Wetter ist, die sind ja dann auch doch relativ selten eigentlich. Dass es wirklich gar nicht geht.
Genau, und da muss man sich auch immer noch überlegen, selbst wenn das so ist, gut, dann muss ich im schlimmsten Fall ein Wochenende auf der Rolle verbringen, aber wahrscheinlich nicht 4 in Folge.
Ja,
so,
genau.
Ne? Also das wäre dann so eine Situation, da spielt die Zeit ja für ein.
Ja.
Und dann haben wir zudem noch Situationen, finde ich persönlich immer absolut mit hohem Mehrwert versehen und sollte jeder auf dem Schirm haben, jegliche Form von Feiertagen, die dann kommen, wo ich vielleicht sagen kann, okay, da schaffe ich mir einfach auch einen Mehrwert im Training darüber, dass ich einfach mal ein paar Tage mehr frei habe. Also da kommt sowas wie Ostern, da kommt sowas gegebenenfalls wie Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Pfingsten, 1. Mai und so weiter und so fort. Also all diese Feiertage, wo ich ja in, sagen wir mal, 8 Wochen, also alles, was da so, ich weiß nicht, wann Ostern liegt nächstes Jahr, aber so, schätze mal, roundabout irgendwie Mitte März, bis vielleicht dann Mitte Mai sind ja auf jeden Fall einige Feiertage schon dabei. Kann ich mir gut vorstellen, dass man mit ein bisschen Glück sich
an das gut zunutze. An manchen Orten mehr als an anderen.
Richtig. Das ist bei Ostern, müssen wir fairerweise sagen, dürfen wir alle haben. 1. Mai auch. Also die kann man auf jeden Fall schon mal mitnehmen.
Du hast es schon angesprochen, die Power und Pacer können sich auch auf einen Weihnachtsschwerpunkt freuen.
Ja.
Was vielleicht nicht ganz mit einem Trainingslager vergleichbar ist, aber auf jeden Fall deutlich mehr Umfang beinhalten wird, als es ohne dieses Special der Fall wäre.
Ja, genau. Und mit der kleinen Besonderheit, anders, also die Power and Pacer, die jetzt schon 2 Jahre dabei sind, die kennen das wirklich auch als Weihnachtsspecial. So hieß es damals auch. Jetzt haben wir es dieses Jahr Feiertagsspecial genannt, weil ja Weihnachten tatsächlich so liegt, dass es genau am Wochenende ist. Ne? Also Heiligabend am Freitag und dann ersten, zweiten Weihnachtstag am Wochenende. Und wir haben die Besonderheit, dass diese Woche ja planmäßig quasi eine Entlastungswoche ist, also eine Ruhewoche ist. Und da wäre es mir persönlich auch sehr wichtig, diese Entlastungswoche nochmal mitzunehmen. Also ich würde die gerne für alle Power and Pacer so ein bisschen hervorheben, weil das nochmal so eine richtig schöne Entlastungswoche ist, bevor dann entweder ein Feiertagsspecial kommt oder aber auch das normale Januartraining kommt, was durchaus mit einem erhöhten Umfang einhergeht. Mhm. Also auch wenn man im ersten Anlauf, ne, hier Björn hat gerade gesagt, so hier mit Feiertagen, die kann man sich gut zunutze machen, aber dann sehe ich halt Heiligabend, muss ich irgendwie weniger trainieren. Ja, macht das bitte mal.
Da hat man ja vielleicht auch noch was anderes zu tun.
Nehmt euch die Zeit genau für die Family. Bereitet wegen mir, wenn ihr zu viel Langeweile habt, die nächsten Wochen gut vor. Also überlegt euch nochmal, was es im Training anderes braucht, was man anders vor- und nachbereiten müsste, um das Training qualitativer zu gestalten. Aber genießt die letzte Entlastungswoche, die dann kommt, wenn noch nicht allzu viel umfangsorientiertes Training vorher stattgefunden hat, weil es wird garantiert so kommen, dass auch der Januar ein Monat sein wird, wo die Umfänge sich sowieso schon ein kleines bisschen erhöhen, man die mitnehmen kann und so weiter. Und deswegen, es fällt mir immer schwer, das zu sagen, weil ich selber der Schlechteste wahrscheinlich dabei bin, aber ruhig ein bisschen Geduld haben, weil, wie gesagt, das Feiertags-Special dann auch so aussieht, da ist die komplette Wochenstruktur aufgebrochen. Da ist der Montag kein Ruhetag, großer Aufschrei, ne? Anders als man das sonst gewohnt ist. Da sind es auf jeden Fall dann 2 Dreierblöcke, die da aufeinander folgen. Also quasi Montag, Dienstag, Mittwoch Training. Donnerstag ist ein Ruhetag, dann aber auch wieder Freitag, Samstag, Sonntag Training. Mhm. Um dann am folgenden Montag, wenn man dann gegebenenfalls nicht wie zum Beispiel speziell der süddeutsche Raum irgendwie bis zum 9. Januar frei hat und dann das Feiertags-Special über 2 Wochen wählt, sondern wenn man das nur über 1 Woche wählt, dann gleicht sich das quasi an, dann ersetzt das Feiertags-Special 1 Woche, also Klammer auf, 1 Woche, so wird es auch heißen, da wird man es gut dran unterscheiden können, einfach die erste Januarwoche, das ist super, das funktioniert top. Und dieser Mehraufwand, also da steht durchaus die eine oder andere Stunde mehr Training, bei der ich mir sicher sein werde, dass die auch durchaus fordernd ist. Und danach geht es auch mit der 2. und 3. Januarwoche weiter, die auch nicht langweilig werden wird. Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Deswegen da so ein bisschen geduldig, weil, wie gesagt, wenn man das ganz auch wieder, ne, Zauberwort Kontinuität, wenn man da dran denkt, sich diesen Mehrwert mitnimmt aus dem Feiertags-Special, sich aber auch gut erholt in dieses Feiertags-Special begibt, habe ich das Gefühl, dass das gut werden kann.
Ja, und deckt sich ja auch genau damit, was du gerade gesagt hast, dass wir da eben ein bisschen mehr Aufwand haben und dass wir genau den Mehraufwand aber auch dann anschließen im Januar und wieder nicht auf das Ursprungsniveau.
Und auch bei sowas immer dran denken, ich sag mal, die reine Stundenzahl ist immer eine Sache, ne? Da, man sieht das auf den ersten Blick. Man muss sich dann aber auch gleichzeitig überlegen, wie viele Tage Training folgen da aufeinander. Wie steht es vielleicht um die allgemeine Ermüdung, die sich dann einsetzen wird? Wie sieht es aus mit Glykogenspeichern? Weil es nur mal ganz klar, dass wenn ich regelmäßig 2 Einheiten an einem Tag habe, was im Finisher-Plan im Moment zum Beispiel noch nicht allgegenwärtig ist, ja, dann ist die 2. Einheit, fühlt sich anders an, als wenn ich die aus ausgeruhtem oder in ausgeruhtem Zustand mache. Und solche Kleinigkeiten bitte immer so ein bisschen bedenken. Das ist dann auch immer so der Moment, wo mein Kritikpunkt groß in jeglicher Form von Trainingsmetriken wie TSS und hast du nicht gesehen liegt, weil der Training Stress Score, den interessiert es nicht, ob man das ganze Kohlenhydrat verarmt macht, ja oder nein. Den Training Stress Score interessiert es auch nicht, ob man vor dieser Laufeinheit schon 2 Stunden Rad gefahren ist, ja oder nein. Der nimmt nur das, was er da gerade in der einzelnen Einheit sieht, und der hat keine Möglichkeit, diesen Gesamtkontext zu betrachten, was ein Riesenproblem ist. Ja, deswegen nicht zu sehr nur auf solche Metriken achten, sondern auch mal ein bisschen das Körpergefühl walten lassen und, wie gesagt, geduldig bleiben.
Ja. Jetzt beamen wir uns mal in den Frühsommer, Spätfrühling, wie auch immer.
Sehr gerne. Ja, das tut gedanklich auch gerade gut.
Das ist schön, oder?
So, wir gönnen uns jetzt alle mal diese 2 Sekunden.
Ja. Fühlt die Sonnenstrahlen auf eurer Haut. So, Traumreise zu Ende.
Sehr gut.
Wir haben das Trainingslager hinter uns zu einem Zeitpunkt, wo wir danach ordentlich weiter trainieren können, haben noch genug Zeit bis zum Hauptwettkampf. Wie sieht es jetzt mit Vorbereitungsrennen aus? Denke ich speziell bei einer Langdistanz dran, wenn ich die angenommen Mitte, Ende Juni vor mir habe, dann will ich vorher eine Mitteldistanz gemacht haben, eine olympische Distanz. Wie viel mache ich davon? Was mache ich und wofür das Ganze überhaupt?
Ich mache es mal ein bisschen unkonventionell. Weil ich sag mal, also du hast das gerade schon passend beschrieben auch, so der normale Gang wäre immer, wenn man sich überlegt, eine Langdistanz zu machen zum Beispiel, weil das ist jetzt so das, wo ich sagen würde, da fangen wir mal ganz kurz mit an, ich mache gleich auch noch die kurzen Distanzen, dann würde man immer hingehen und aus dem Normalen heraus sagen, ja klar, muss ich da eine Mitteldistanz vorher irgendwie machen, so um es zu machen. Ich lasse es mal einfach so stehen. So, wenn man jetzt eine kurze, wenn man würde jetzt eine olympische Distanz machen wollen oder vielleicht eine Mitteldistanz machen wollen, dann würde man auch sagen, naja, so ein, zwei olympische Distanzen würde ich schon gerne vorher machen. Und ich habe manchmal so ein bisschen im Triathlon das Gefühl, man nimmt das so hin, man vergisst aber sich Gedanken darüber zu machen, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und wenn ja, und auch genau von dieser Intention sollte am Ende auch abhängen, mit welchem Abstand ich dieses Rennen zu meinem gegebenenfalls Hauptwettkampf mache. Ich mache ein Beispiel, ich möchte meine Form testen, um jetzt mal so einen klassischen Begriff zu bedienen. Wenn ich die testen will bei einer Mitteldistanz und ich mache das 2 Wochen vor meiner Hauptdistanz, ja, dann kann ich am Ende mit der Erkenntnis da rauskommen, die Form stimmt nicht, dann kann ich das Rennen 2 Wochen später eigentlich auch absagen, weil in den 2 Wochen werde ich es nicht mehr hinkriegen, an meiner Form in irgendeiner Form zu arbeiten.
Ja, das klappt ist dann nicht. Einfach nur eine Erkenntnis.
Das ist halt blöd. Eine Erkenntnis, genau, bei der ich halt vorher die Erkenntnis leider nicht gesammelt habe und dann kommt die zu spät. So, ja. Jetzt ist ja der Power and Pacer zumindest schon mal so unterwegs, dass er diverse Erkenntnisse über seine Leistungsfähigkeit in diesen Tagen gesammelt hat, anhand irgendwelcher Tests. Die wird er Ende Februar nochmal sammeln zum Beispiel. Das ist also schon mal gut. Da ist man bei dem Erkenntnisgewinn auf jeden Fall schon mal deutlich weiter als manch anderer Triathlet, der dann zum Wettkampftag feststellt, oh Mensch, doch gar nicht so gut funktioniert mit der ganzen Form. So, und wenn wir jetzt bei den Intentionen der Vorbereitungswettkämpfe sind, da gibt es ja vollkommen unterschiedliche Ansätze. Also wir haben ja, um auch mal andere Kategorien zu bedienen, zum Beispiel den Racer bei uns auch. Das ist sicherlich eine kleinere Anzahl als jetzt Finisher, ist klar, aber auch die machen irgendwelche Vorbereitungswettkämpfe. Die machen das aber vielleicht aus einer ganz anderen Intention heraus. Die gehen vielleicht hin und sagen, naja, ich mache hier eine Kurzdistanz, wie das mit der Verpflegungsstrategie aussieht, ne? Herzlich egal. Ich muss zwischendurch an einem Gel nuckeln und einen Schluck Cola nehmen und dann bin ich mit meiner Verpflegungsstrategie für die Kürze der Dauer bin ich damit komplett durch, weil ich brauche mir um meine Kohlenhydratspeicher keine Sorgen machen. Aber ich muss es komplett drauf haben, schnell zu wechseln, hart anzuschwimmen, die Gruppe zu halten, also beim Schwimmen jetzt und so weiter und so fort. Ich habe vielleicht ein Rennen, wo ich keine Windschattenfreigabe habe. Oder beziehungsweise wo ich Windschattenfreigabe habe und dann auch beim Radfahren die Gruppe halten muss, da kann es vielleicht sogar Sinn machen, dass die, und jetzt, ne, ich bleib bei unkonventionell, dass die vorher sich irgendwelche Amateurradrennen bedienen, wenn die vielleicht eine kleine Historie sogar im Radsport haben, weil im Feldfahren wichtig ist, weil Attackenfahren wichtig ist, weil Attackenkontern wichtig ist, weil was auch immer. Möglicherweise machen die auch irgendwelche Vorbereitungswettkämpfe mit Unterdistanzläufen und laufen ganz häufig 5 Kilometer Volksläufe, wo jeder Langdistanz-Triathlet sagen würde, naja, was habe ich denn vom 5-Kilometer-Volkslauf? Also ich habe 2 5-Kilometer-Läufe gegebenenfalls in der Vorbereitung gemacht, weil ich damit meine Testbatterie Power and Pace durchgemacht habe und das reicht mir. Ansonsten brauche ich das nicht noch mehr, weil meine Form würde ich jetzt lieber auf 10 Kilometern oder auf dem Halbmarathon testen. Und beim Halbmarathon habe ich vielleicht sogar noch den Vorteil, dass ich da 2 Gels gegessen habe und gleichzeitig auch ein kleines bisschen Erkenntnisgewinn habe, vertrage ich die ja oder nein. Ja. So, ich möchte also gerne so ein bisschen Awareness dafür anregen, dass sich jeder Gedanken darüber macht, warum man diesen Wettkampf jetzt gerade oder diesen Vorbereitungswettkampf jetzt gerade eingeht und ob man da einen von macht oder 2. Und hey, ich habe auch schon Leute gehabt, die haben in ihrem Leben 20 Ironmans gemacht und die haben gesagt, ja, das mit den Vorbereitungswettkämpfen ist eine nette Idee, aber wenn ich 4 Wochenenden habe, wo ich sinngemäß jetzt gerade 4 Stunden Radfahren gehen kann, da drauf 1,5 Stunden koppeln kann und ich weiß, dass ich in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich mich bewege oder in einem gewissen Leistungsbereich und habe dabei noch die Verpflegungsstrategie sichergestellt und habe Wettkampfernährung aufgenommen, bin auch um 5 Uhr aufgestanden, habe Wettkampffrühstück vorher gehabt und alles hat tutti funktioniert, dann ist mir das um ein Vielfaches mehr wert, als dass ich das jetzt gerade unter Wettkampfbedingungen mache, weil der Wechsel, ja, der interessiert mich nicht, ich sag's jetzt salopp, ne? Aber ob ich da jetzt 2 Minuten für brauche oder 3 Minuten oder 4 Minuten, ist mir total egal, Hauptsache ich habe hinterher alle Gels dabei, die ich beim Laufen noch essen will, hauptsächlich habe ich an meine Cappy gedacht und den Wechsel kann ich auch zu Hause simulieren, weil ich kann mir ja Zeit lassen. Da geht es jetzt nicht darum, welches Puder ich wähle, um mir die Schuhe schnellstmöglich anzuziehen, um dann schnellstmöglich loszurennen und ob ich jetzt den Boa-Verschluss bediene oder einen Schnürsenkel zuknoten muss, wo sich der Kurzdistanzler sicherlich Gedanken drüber machen muss, also der Racer jetzt gerade. Lange Rede, kurzer Sinn. So sollte das erstmal von der Intention irgendwie aufgebaut sein. So, und dann würde ich halt immer schauen, kann ich diesen Erkenntnisgewinn auch im Training sammeln oder sollte ich das lieber unter Wettkampfbedingungen machen? Also ich finde halt gerade so das Thema Form und Form antesten, finde ich persönlich wichtig. Würde das, wenn ich jetzt aber auf eine lange Distanz gehen wollen würde, auch immer gerne mindestens einmal damit verbinden wollen, dass ich auch das Thema Verpflegung irgendwie mit abgehakt habe, weil auf einer Langdistanz interessiert mich nicht nur Form, also vielleicht auf den ersten 2 Stunden auf dem Rad, aber wenn Verpflegung nicht funktioniert, wird auch Form nicht funktionieren, spätestens ab der 2. Stunde auf dem Rad. So, ist eine ganz einfache Rechnung, ne? Klappt nicht, wenn ich nicht entsprechende Mengen Kohlenhydrate, Natrium, Flüssigkeitshaushalt und so weiter und so fort alles sichergestellt habe. Eine Mitteldistanz würde sich also anbieten, die zu machen. Ich persönlich würde mir aber auch immer, also wenn ich jetzt einen Schuss frei hätte und ich würde sagen, ich mache eine frühe Langdistanz, Ironman Lanzarote, und ich möchte eine Mitteldistanz vorher machen, dann würde ich persönlich sagen, hat es schon einen Vorteil, wenn die ein Stückchen weiter davon wegliegt und ich danach noch die ein oder andere Woche zu trainieren habe, um die Fehler, die ich garantiert machen werde bei dem ersten Rennen des Jahres. Also niemand macht das fehlerfrei. Und jeder würde hinterher hingehen und sagen, ey, ja, war schon alles ganz gut. Fehlervermeidungssportart, ne, viel im Training schon beantwortet an oder viele Fehler schon vermieden, weil ich da im Training dran gearbeitet habe. Aber dies ist mir aufgefallen, das ist mir aufgefallen, hier ist mir jenes aufgefallen und da muss ich dann doch nochmal die anderen Laufräder wählen, was auch immer was. So, und das sollte ich dann schon, den Erkenntnisgewinn sollte ich dann haben, wenn ich dann im Training immer noch mal ein bisschen daran ansetzen kann und arbeiten kann. Und das finde ich persönlich extrem wichtig, dass man nicht hingeht und sagt, naja, ich mache das jetzt irgendwie, habe jetzt meine Langdistanz am, was weiß ich, jetzt nehmen wir mal Mitte Juni und ich mache jetzt nur eine Mitteldistanz und die ist eine Woche vorher oder vielleicht 2 Wochen vorher und dann bin ich damit durch und dann mache ich das, also dann habe ich alle Vorbereitungswettkämpfe gemacht, weil die Frage sich immer stellen würde, naja, an dem Wochenende danach machst du keine 4 Stunden Radeinheit mehr mit einem Stundenkoppellauf. Ja. Das wird nicht in deine Tapering-Phase passen für deine Langdistanz. Und die Frage muss ich auch schon vorher stellen, bist du von der Mitteldistanz gut genug erholt, um das dann überhaupt schon direkt die Woche danach machen zu können? Klappt also nur bedingt. Dann kann man jetzt hingehen und sagen, naja, mache ich dann 2 Mitteldistanzen und probiere beim einen aus und hole mir den letzten Feinschliff die 2 Wochen vorher vom Hauptwettkampf bei der 2. Mitteldistanz. Zum Beispiel eine Option. Ich kann aber genauso gut hingehen und sagen, naja, ich mache eine Mitteldistanz, die ist vielleicht 4-5 Wochen weg von meiner Langdistanz, aber ich habe nochmal Bock, einmal Wettkampfluft zu schnuppern, 2 Wochen vor meinem Ironman, weil da würde ich schon gerne nochmal eben so ein paar Punkte abhaken. Da will ich vielleicht auch mal ein bisschen Überintensität im Wettkampf haben. Da mache ich vielleicht nur eine olympische, weil ich sage, hey, ich habe nochmal Bock, ich sag's jetzt wieder salopp, aber alle Systeme nochmal einmal durchzupusten, auf jeden Fall auch eine Belastungsintensität zu haben, die deutlich höher ist als das, was ich im Wettkampf dann in meinem Hauptwettkampf haben werde. Und wenn ich die Verpflegungsstrategie, die ich bei der ersten Mitteldistanz angetestet habe, die okay gut geklappt hat, wenn die dann nochmal bei Überintensität bei der Olympischen klappt, dann bin ich safe. Dann wird das auch bei der Langdistanz funktionieren. Ja. Ne? Weil da fahre ich 15% mehr Leistung, da laufe ich bedeutend viel schneller. Wenn ich dann keine Magen- und Darmprobleme mit dieser Sorte Gels habe, dann kann ich mir sehr sicher sein, dass das auf der Langdistanz auch sehr gut funktionieren wird. Ne? Also wenn man sich das zurechtbaut, und ich hoffe, ich habe versucht, so ein bisschen alles abzustecken, von Kurzdistanz ist die Intention eine andere. Wenn ich auf einer Mitteldistanz, nehmen wir vielleicht nochmal einmal kurz den Mittelwert, also in Form der Mitteldistanz, wenn der Schwerpunkt meiner nächsten Saison in einer Mitteldistanz liegt und ich unterstelle jetzt vielleicht auch mal, dass man die ein bisschen schneller machen will, dann habe ich ja auch so eine Situation, wo ich sagen würde, auch Verpflegung ist extrem wichtig, aber wenn ich die flott machen will, muss ich auch in der Lage sein, wirklich immer so diese Oberkante der Leistung gehen zu können, um ein möglichst schnelles Ergebnis zu haben. Bei einer Langdistanz kann ich auch mal sagen, jo, da habe ich mal 1 Stunde auf dem Rad gehabt. Da habe ich mich mal, sehr dicke Anführungsstriche, ein bisschen ausgeruht. Da habe ich einfach erstmal nur versucht, die Verpflegungsstrategie sicherzustellen. Da hatte ich vielleicht auch ein bisschen Grummeln im Magen. Da musste ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Da konnte ich nicht Oberkante, Unterlippe auf dem Rad fahren. Was aber ja okay ist, weil das Rennen ist noch lang genug. Mhm. Wenn ich das auf einer Mitteldistanz mache und sage, naja, da habe ich mich eine Stunde auf dem Rad ausgeruht, schön und gut, aber es wird dann nicht dein bestes Ergebnis werden an der Stelle. Ja. Oder vielleicht nicht das, was du dir gerade vorgenommen hast.
Weil ein größerer Teil einfach schon rum ist.
Weil genau, du jetzt gerade locker schon ein Drittel bis die Hälfte der Radstrecke je nach Leistungsfähigkeit jetzt gerade, ich will nicht sagen verschenkt hast, aber naja, nicht das volle Potenzial erschöpft hast. Ja. Da vorher olympische Distanzen zu machen, um Überintensitäten zu haben, und die werden nicht so unendlich viel über der Mitteldistanzintensität liegen, macht total viel Sinn. Und vielleicht auch ein Wechsel hat auch einen anderen Stellenwert als auf einer Langdistanz zum Beispiel, macht auch total viel Sinn. So, und all diese Faktoren so ein bisschen in einen Topf schmeißen und überlegen, auch vielleicht so aus der Erfahrung der letzten Saisons heraus, wo habe ich noch Potenzial, was möchte ich anders machen, wo habe ich vielleicht ein paar Fehler gemacht, ganz ehrlich zu sich selber sein, und wie kann ich diese Vorbereitungswettkämpfe dafür nutzen, um das dann zum Hauptwettkampf auf jeden Fall besser zu machen. Also hey, wieder Profisport gesprochen, die Verpflegungsstrategie von Patrick Lange war nicht die beste, die war nicht fertig in 2021. Da gab es Entwicklungspotenzial. Mhm. Das haben wir umgestellt irgendwann und so weiter und so fort. Und das war alles nicht tippitoppi. So, und das ist auch immer noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich bin mir 100% sicher, dass das in St. George funktioniert. Um da sicher zu sein, wird es im Training einige Veränderungen geben müssen, also was so Verpflegungsstrategie angeht. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir nicht so viele Vorbereitungswettkämpfe eingehen können. Habe ich gerade schon gesagt, ne? Anfang Mai ist das Rennen. Wir haben also nicht 10 Mitteldistanzen, die wir jetzt gerade uns aussuchen können, von denen wir am Ende 3 machen, um dann sicher zu sein. Das heißt, ich muss das im Training machen, ich muss das dann im Wettkampf machen. Bestmöglich finde ich auch da eine Mitteldistanz, die nicht gerade eine Woche vorher stattfindet oder 2 Wochen vorher. Weil wenn ich dann feststelle, scheiße, immer noch Magen-Darm-Probleme,
dann muss es halt
dann eng klappen.
Ja, oder eben auch nicht.
Dann will ich die Mitteldistanz will ich eigentlich nur noch dafür haben, um aus dem Erlernten oder den Erkenntnissen aus dem Training sagen zu können, ja, funktioniert garantiert.
Ja.
Und das ist dann für den Athleten eine Geschichte, wo ich sagen kann, okay, der kriegt dadurch die Confidence, wie sagt man, das Selbstvertrauen, um dann sagen zu können, alles klar, bei der Langdistanz wird das jetzt auch funktionieren. Ja.
Thema Equipment finde ich auch sehr wichtig. Das fängt bei den Socken an, ehrlich gesagt, wenn man im Wettkampf mit Socken läuft, die man vorher
100%
nur mit anderen Schuhen getragen hat oder nur bei kurzen Läufen oder wie auch immer, dann kann das relativ übel enden.
Und lass uns, und das sind ja wirklich teilweise die banalen Sachen, ne? Also ich finde die Socken, das jetzt schon speziell, hast du 100% recht, sehe ich ganz genauso.
Ich spreche aus Erfahrung.
Ja, immer. Also das ist ja, also ich sage das immer so, diese Fehlervermeidungsgeschichte, die meine ich ja nicht umsonst so. Und das ist jetzt in der Hinsicht kein Fehler, sondern das ist ja eigentlich eher, vielleicht werde ich das irgendwann mal positiv behaften und werde das Wort Fehler da rausnehmen. Aber so weiß jeder Power and Pacer aus den letzten Jahren, was gemeint ist. Aber das ist ja diese Erfahrungsschatzerweiterung.
Ja.
Potenzial, wie sagt man?
Erhöhung.
Potenzialerhöhung oder Potenzialausschöpfung, egal was. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Und die basiert ja immer auf einem gewissen Erfahrungsschatz dann. Und natürlich muss ich diese Erfahrung erst einmal gemacht haben und vermeintlich, negativ ausgedrückt, den Fehler einmal gemacht haben. Jetzt kann man dir nicht vorwerfen, dass du die falschen Socken genommen hast. Hättest du doch vorher das Paper so und so im Journal irgendwas gelesen, dann hättest du festgestellt, die Socken sind nicht gut. Nee, das ist ja da endet ja der wissenschaftliche Ansatz. Das ist nun mal einfach ein Erfahrungslernen. Und genau so ist das ja bei vielen, vielen anderen Sachen auch. Das geht über die Sitzposition und so weiter. Von der Wahl, wie oft, weiß ich nicht, wie viele Stunden habe ich denn im Aerolenker verbracht vorher? Wir hatten eben das Prinzip Neo-Schwimmen. Wie viele Einheiten bin ich im Neo geschwommen? Da will ich nicht am Wettkampftag feststellen, oh, oder vielleicht am Tag vorher zur Vorbelastung, oh, der Neo ist irgendwie eingegangen oder kleiner geworden oder ich wiege 8 Kilo mehr und der schlabbert überall oder ist zu lang oder ich bin ihn noch nicht geschwommen, mir tut jetzt gleich die Schulter weh direkt nach der Vorbelastung, weil es ganz schön eng oben, die Flexibilität fehlt. Ja, alles Sachen, die möchte ich nicht dann in den Tagen vorm Rennen erfahren, sondern viele, viele Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen vorher.
Oder der Einteiler, wie fühlt er sich an, wenn der vorher mal nass war und so weiter.
Und jetzt kann man, und das werde ich jetzt nicht namentlich ausformulieren, aber gibt es auch im absoluten Top-Profisport, haben wir schon Profis erlebt, die dann plötzlich die Erfahrung gesammelt haben, oh, hier ist jetzt wie auch immer geartet was an meinem Einteiler oder an meiner Position oder keine Ahnung was anders. Ich leide jetzt schwerlich unter Rückenschmerzen und kann vielleicht das Rennen am Ende nicht beenden. Und 48 Wochen Training sind für die Cuts, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wie auch immer was gerade jetzt mit meinem Einteiler nicht passt und da sich das ein Stückchen verzieht und möglicherweise an irgendeiner anderen Stelle einen Druck ausübt, den ich so aus dem Training nicht kannte, ja, und ich dann das Problem habe. Haben wir alles schon erlebt und ist auch, ne, natürlich niemals ein Vorwurf. Und das ist auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, Professionalität ja oder nein oder so, oder erfülle ich das zu 100%, sondern das ist dann teilweise einfach ein Erfahrungslernen, wo ich persönlich finde, dass dieses Bewusstsein dafür ganz entscheidend wichtig ist. Und wenn man das hat und sich hinterfragt, so ein Stück weit die Intention ausmacht von einem Trainingslager, von einem Vorbereitungswettkampf, von einem Schwerpunktblock, was auch immer was, dann ist das, glaube ich, schon die halbe Miete.
Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass in Vorbereitungsrennen sehr, sehr viel Potenzial liegt und es da einfach unterschiedliche Herangehensweisen und Zielsetzungen gibt, dass man die nicht einfach des Rennens willen macht, sondern eben mit einer Zielsetzung, die ihr euch dann einfach selbst anhand eures Hauptziels überlegen müsst und könnt. Jetzt gehen wir mal davon aus, das Tapering, das würde ich jetzt so ein bisschen ausklammern bei der Saisonplanung. Es sind 1 bis 2 Wochen, je nach Distanz.
Ja, und das werden wir auf jeden Fall auch nochmal in Ruhe besprechen, wenn's denn dann soweit ist.
Genau,
und so.
Kann man wahrscheinlich einen eigenen Artikel
drüber schreiben. Ja, auf jeden Fall. Und das ist genau das Gleiche wie mit, wenn wir das noch hinzufügen, ne, das ist wie auch, wenn wir jetzt den Zeitpunkt sehen, sommerliche Temperaturen, du hast es eben passend gesagt, ne, wir hatten unsere Traumreise bis hin zum Hauptwettkampf, gibt's auch noch sowas wie Schlüsseleinheiten, Training der Ernährung in Kombination zu all dem, was einen dann auf den Hauptwettkampf vorbereiten soll. Keine Sorge, das besprechen wir heute nicht im Detail. Garantiert werden wir da nochmal irgendeinen Podcast oder einen Artikel und so weiter und so
oder
fort zu
beides
machen. Oder beides, ganz genau.
Genau.
Absolut.
Dann würde ich dennoch gern darauf eingehen, das Saisonhighlight im Triathlon ist jetzt rum. Was ist, wenn ich mir noch spontan ein zweites überlege? Stichwort Herbstmarathon oder Halbmarathon.
Ja, kurz so zwischen den Zeilen. Auch da, ne, unkonventionell bleiben und immer so ein bisschen in sich reinhören, will ich das, ja oder nein? Also bringe ich noch die, auch vielleicht die mentale Energie dafür auf, mich nochmal 12, 13, 14 Stunden die Woche mit Training auseinanderzusetzen, das durchzuziehen und so weiter. Und ich sage das wirklich vollkommen wertneutral, weil da ist ja jeder anders. Also es gibt ja die Kandidaten, die sagen, wenn ich 2 Wochen das nicht machen kann, dass ich mal 12, 14 Stunden die Woche trainiere, dann werde ich wahnsinnig. Und andere sagen aber vielleicht auch, boah, ich habe das 9 Monate gemacht, jetzt brauche ich mal 3 Monate, jetzt mache ich hier, weiß ich nicht, Ironman Frankfurt und danach schraube ich alle Powermeter ab und lasse jede GPS-Uhr im Schrank, dann bewege ich mich, wenn ich Bock habe und wenn ich keine Lust habe, dann nehme ich halt 4 Kilo zu und dann ist es halt einfach so. Hat alles seine Daseinsberechtigung, ist alles richtig, da gibt es kein, oder beziehungsweise gibt es kein richtig oder falsch, sondern das macht bitte jeder so, wie er möchte. Wenn ich das mache, dann auch immer wieder mit der Frage, zu was bin ich denn eigentlich jetzt noch bereit? Wohl wissend, dass ich natürlich schon ganz viel mir in den letzten Monaten erarbeitet habe. Also wenn ich dann noch mal eine Langdistanz sogar machen wollen würde, um jetzt mal wirklich so das Extrem zu nehmen aus 2 Langdistanzen in einer Saison, was ich persönlich finde im Triathlon, im Age-Grouper-Bereich, das höchste der Gefühle ist. Ja. Also ich sehe das überhaupt nicht, warum man da 3 von machen sollte. Man kann das machen, ja, aber wäre es Profisport, würde ich immer sagen, mindestens 1 davon hat man nicht perfekt vorbereitet. Mhm. Bei 2 im Jahr würde ich sagen, ja, das kann einem gelingen, je nachdem, wie der Abstand dazwischen ist. Wenn man 3 macht, dann ist 1 immer irgendwie auch mit so ein bisschen Gewurstel gemacht, weil man so Vorbereitung, also Erholung erstmal von der einen, Vorbereitung für die andere, weiß ich nicht, ob das so richtig matcht. Also würde ich arge Zweifel haben. Und im Age-Grouper-Bereich ist das natürlich dann umso mehr so, weil da wird man nicht die Möglichkeit haben, direkt nach einem Ironman mal zu sagen, so, jetzt mache ich mal 2 Wochen erstmal Urlaub und dann gönne ich mir nochmal 8 Wochen Urlaub, weil ich jetzt das nächste Ding vorbereiten will. Passiert ja nicht. Also wohl dem, der sich das erlauben kann. Ne, ein großer Neidfaktor natürlich, aber denke mal, das ist jetzt nicht der größte Teil der Leute. So, und deswegen würde ich halt sagen, die meiste Arbeit für den, auch wegen mir die zweite Langdistanz, die hat man schon eigentlich auch getan. Also ja. Man muss da nicht nochmal denken, oh Gott, ich muss jetzt nochmal irgendwie hier ein halbes Jahr mich vorbereiten oder ich muss das immer einteilen, das Jahr in zweimal 6 Monate Vorbereitung, sondern wenn ich die einmal habe, kann ich ja sinngemäß von den 6 Monaten Vorbereitung locker mir 4 Monate anrechnen lassen für die nächste.
Ja.
Also dann reichen vielleicht auch 8, 9, 10 Wochen aus, um nochmal eine Langdistanz oben drauf zu setzen. Aber immer dabei auch dann hinterfragen und sich selber überlegen, habe ich vor allen Dingen auch noch die mentale Energie, um das zu machen? Und die, ich sag mal, den vermeintlichen Akku für die mentale Energie, den kann ich ja vielleicht auch aufladen, indem ich mir auf jeden Fall erstmal eine Phase gönne, wo ich sage, hier 2, 3, 4 Wochen ganz entspannt, irgendwas aus Erholung, bisschen Sport machen, bisschen bewegen und so weiter, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt dem strukturierten Training hinterherlaufen und so weiter. So, und dann würde ich das entsprechend irgendwie entscheiden. Wohl dem natürlich, der das große Glück hat, sich zum Beispiel für Hawaii zu qualifizieren, ne, dann ja. Haben wir das automatisch, also jetzt vorausgesetzt, man hat den Slot nicht irgendwie schon seit, keine Ahnung, 2,5 Jahren, weil es seitdem kein Kona gegeben hat. Aber wenn dem so ist, dann ist das natürlich eine Sache, die auf jeden Fall funktioniert. Aber auch da würde ich sagen, hey, vielleicht hat man das Glück, dass man sich den Slot dann irgendwo bis, weiß nicht, Mitte, Ende Juni holt oder vielleicht Anfang Juli holt. Und dann hat man 3 Monate Zeit. Und 3 Monate ist vollkommen ausreichend Zeit, um 2, 3, 4 Wochen erstmal ganz entspannt das Ganze anzugehen und sich dann entsprechend vorzubereiten in den letzten 8 Wochen. Ne? Und auch da, ganz ehrlich, da würde ich die Erholung ganz nach oben hängen. Also dann nicht nervös werden, weil man jetzt weiß, okay, in 3 Monaten ist aber Kona. Deswegen muss man nicht dann 3 Tage nach dem Ironman schon wieder in strukturiertes Training oder sowas halt einsteigen. Genau.
Und das Gleiche gilt vermutlich auch für eine Laufveranstaltung, für einen Marathon oder Halbmarathon, dass ich ja nicht bei Null starte.
Und das ist ja das Geile am Triathlon. Je nachdem, wie viel Energie, wie auch immer geartet, körperliche, mentale, was weiß ich was, man noch so hat, kann man das Wettkampfziel der zweiten Jahreshälfte, um es jetzt mal so zu sagen, ja daran anpassen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe schon noch richtig Bock auf einen richtig ernsthaften Wettkampf, aber ich will nicht mehr 14 Stunden die Woche trainieren, ja, dann geh doch hin und bereite dich auf einen Marathon vor, such dir einen schönen Herbstmarathon aus oder sowas und dann reicht es, wenn du 4, 5, 6 Stunden die Woche läufst und das ist ja schon doll, also 6 Stunden die Woche ist ja schon, ich meine, damit hast du ja derjenige, der 6 Stunden die Woche läuft in der Zeit auch 80 Kilometer, um jetzt mal das so ein bisschen sinngemäß zu machen. So, und das ist ja schon wirklich, wirklich doll. Und wenn ich dann obendrauf noch, weil ich Bock habe, 2-mal Radfahren gehe, vielleicht sogar am Wochenende oder so, weil ich da mehr Zeit habe und vielleicht gehe ich auch noch 1, 2 Mal schwimmen, weil mir das gut tut oder sowas, weil ich keinen Bock habe, Stabi-Übungen zu machen, kann ich vielleicht auch was für den Oberkörper tun, wenn ich einfach schwimmen gehe.
Ja.
Oh, ich hoffe, das hat Ulrike gerade nicht gehört, sonst kriege ich Ärger.
Ich würde es genauso unterschreiben.
Naja, man muss das schon trotzdem machen. Also ich sag mal, gerade beim Lauf ist natürlich die, Anna, bitte, ist natürlich die Wichtigkeit des Athletiktrainings auch immens. Also gerade in Gedenken auch an Laufökonomie. Hat es schon viele schöne Podcasts hierzu gegeben, wo ich beschrieben habe, wie wichtig Stabi-Training für schnelleres Laufen ist an der Stelle. Plus Verletzungsprävention. Also Uli, es tut mir leid, alle bleiben dabei und ich werde Anna gleich nochmal einnorden, dass sie das nicht nochmal öffentlich so kundtut.
Ich habe nicht gesagt, dass das schlecht ist. Ich habe nur gesagt, dass es bei mir ausbaufähig ist.
Zwischen den Zeilen, das ist immer positiv formulieren. Ja, ich kann da noch Potenzial abgreifen, sehr gut. So, und dann komme ich ja mit irgendwie, keine Ahnung, locker auch 8 Stunden Training die Woche problemlos hin, um trotzdem noch einen richtig coolen, sehr, sehr ambitionierten zweiten Hauptwettkampf in dem Jahr zu machen zum Beispiel. Ne? Und ja, deswegen, wie gesagt, das finde ich beim Triathlon, ist das ja das Schöne, ich könnte genauso gut noch irgendein Radrennen fahren, ich kann noch einen Radmarathon fahren. Ich erinnere mich sehr gut, als ich dieses Jahr aus Rot, liebe Grüße, an denjenigen, auch wenn ich deinen Namen vergessen habe, aber da gab es irgendwann im Laufe der Saison die Frage, kann ich eigentlich die Challenge in Rot machen und vorher noch einen Ötztaler Radmarathon fahren? Das war am Wochenende vorher. Habe ich irgendwann, glaube ich, salopp in irgendeinem Q&A-Special gesagt, ja, geile Idee, einfach mal machen. Und denjenigen, welchen, habe ich dann nach Rot getroffen und der hat durchaus bestätigt, dass das eine richtig, richtig coole Sache war und das viel, viel Spaß gemacht hat. Ja. Und da lag das innerhalb einer Woche. Sicherlich Risikomanagement, um das auch mal einmal zu sagen, vielleicht nicht immer das Optimalste, aber ab und zu ist ja auch cool, ne?
Genau.
Eine kleine verrückte Aktion zu machen. Deswegen, also, ganz klarer Fall, ich denke mal so, hey, andere Herangehensweise, ne, für den zweiten Wettkampf, also großer Teil der Arbeit schon geleistet, warum nicht die coole Form mitnehmen und die noch an irgendeinem anderen Wettkampfort ausspielen?
Ja, auch dafür haben wir passend die Power and Pace Trophy dann wieder für euch.
Ja, genau. Und auch das ja immer so gestaltet, dass ja, also das sei vielleicht auch nochmal gesagt an der Stelle, für all diese oder auch für eine Menge dieser Abwägbarkeiten jetzt, die man dann so eingehen muss, versuchen wir ja unser Bestes auch, um die ganzen Pläne mindestens schon mal so auszugestalten, dass sie im Hinblick auf den Hauptwettkampf ja ab dem Frühjahr nächsten Jahres auf diesen Wettkampf zugeschnitten werden. Also dass der Qualifier weiß, okay, wenn ich jetzt am 2. Juni-Wochenende meinen Hauptwettkampf auf der Langdistanz habe, dann habe ich einen passenden Plan dafür und ich habe nicht noch das Problem, dass ich ausgehend von einem Standardplan, dessen Hauptwettkampf vielleicht am 1. Juli-Wochenende ist, mir den Plan da schon mal alleine zurechtlegen muss, sondern man hat den Plan dann bis zum, was auch immer, Ironman Hamburg, bis zur Challenge Rot, bis zum Ironman in Klagenfurt, keine Ahnung, und muss dann auf jeden Fall schon mal eine Abwägung weniger treffen mit der Frage, wann finden denn jetzt hier die Schlüsseleinheiten statt und so weiter. Ne? Und dann hinzugehen und zu sagen, hey, da ist ein Wochenende, da sind super viele Schlüsseleinheiten, aber da baue ich jetzt eine Mitteldistanz ein. Ja, Mai. Also 4 Stunden Radfahren mit 1,5 Stunden koppeln ist
schlüsselhafter geht's gar nicht.
Und das könnte man theoretisch 1:1 mit einer Mitteldistanz ersetzen. Da macht man die Tage vorher und danach ein bisschen anders, aber ich sag mal so, von der Belastung her würde ich sagen, tut es sich nicht ganz so viel.
Ja. Björn, ich würde sagen, wir haben eine ausführliche und schöne Reise durch die Saison einmal hinter uns.
Ja.
Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen beim Zuhören und seid motiviert, in das Ganze reinzustarten. Als nächstes ins Feiertags-Special, wie lang auch immer das bei euch sein möge.
Genau.
Viel Spaß dabei. Und ja, wir hören uns bald wieder an gleicher Stelle.
Liebe Grüße, danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Ciao. Champion.